ARD. Das ist Queer Crimes, der True Crime Podcast aus der queeren Community.
Heute geht's um eine weibliche Motorradgang, einen Dreifachmord,
eine Transaktivistin, die zur Mörderin wurde, und einen Fall, über den noch lange nach Verurteilung diskutiert wurde. Es geht um
Queer Crimes. Queer Crimes. Transaktivistin und Mörderin.
Dana Rivers.
Marvin, wir sind zurück. Wie geht's dir?
Gut. Heute haben wir frische Folge Queer Crimes für euch am Start. Die Stimme, die ihr hört, das ist Irina Schlauch, Juristin und bekannt als die erste Princess Charming in Deutschland.
Und vor mir sitzt hier Marvin Standke, Podcaster, Journalist und Moderator. Und wir erzählen euch hier bei Queer Crimes in jeder Folge von einem True Crime Fall, der etwas mit der LGBTQIA+-Community zu tun hat. Also von der queeren Community.
Exakt. Wir sprechen beide selbst aus einer queeren Perspektive und haben deswegen hier und da nochmal so einen anderen Blickwinkel auf Verbrechen und können auch so ein bisschen eigene Erfahrungen mit einfließen lassen.
Ja, und dieser Fall heute, der ist gerade aus juristischer Sicht sehr umfassend, wird viel diskutiert und auch genau wie die Resonanz, die dieser Fall bis heute noch bekommt.
Genau, der heutige Fall dreht sich um eine Transfrau.
Die einen männlichen Vornamen hatte, den sie im Laufe ihrer Transition abgelegt hat. Diese Namen, die werden Dead Names genannt. Vielleicht habt ihr den Begriff schon mal gehört in der ersten Staffel Queer Crimes. Da haben wir in der Folge um den Mord an Mercedes W. darüber gesprochen. Da kam der Begriff auch schon mal vor. Ja, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann ladet euch jetzt mal schnell die App der ARD Audiothek runter. Da könnt ihr alle Folgen exklusiv, gratis und ohne Anmeldung nachhören.
So, und wir sprechen heute immer von Dana Rivers, also ihrem selbstgewählten Namen, und benutzen dann auch ihre selbstgewählten Pronomen. Behörden und Medien haben das einige Zeit lang anders gemacht und ihren Deadname sowie andere Pronomen benutzt. Und auch darüber werden wir dann in dieser Folge sprechen.
Das Leben von Dana Rivers.
Erinnerst du dich noch, Staffel 3 Queer Crimes, an den Fall von Harvey Milk?
Ja, klar, noch gar nicht so lange her. Es war der erste offen schwul lebende Politiker in den USA. Ne?
Ja, und dieser Case hat in San Francisco gespielt und in dieser Gegend sind wir jetzt auch. Unser Fall heute spielt an der Westküste der USA, die Bay Area rund um San Francisco. Die ist berühmt für ihre atemberaubende Natur, Vielfalt an Kultur, Innovation und ist auch so eine kleine queere Hauptstadt, San Fran, ne?
Und da ist besonders mir das Castro-Viertel in Erinnerung geblieben. Also da ging es auch in dem Fall von Harvey Milk ja drum. Erinnerst du dich noch an das?
Ja, das Castro oder The Castro gilt so als das Herz der queeren Community. Auf den Straßen sieht man auch überall so Pride-Flaggen. Es gibt viele queere Bars, Clubs. Und insgesamt ist die queere Community da einfach sehr sichtbar.
Ja, und dieses Viertel hat einen besonderen Wert, insbesondere für Transpersonen. 1966, das war 3 Jahre vor den Stonewall Riots, da gab es dort nämlich einen Aufstand von Transpersonen, insbesondere von Transfrauen. Und die haben sich da gegen die immer wiederkehrenden Anfeindungen durch die Polizei gestellt. Auch bekannt als der Compton's Cafeteria Riot. Aber alles in allem eine Gegend mit vielen queeren Einflüssen und Queer History.
Ja, voll genau. Und hier wird Dana geboren 1955 und sie wächst eben im Süden der Bay Area auf.
Ja, und ich stelle mir das auch richtig schön vor, in so einer Gegend aufzuwachsen. Also unendliche Möglichkeiten dort, Kultur, eine riesige Stadt, Natur.
Ja, voll. Und Dana ist als Kind aber trotzdem eher abgeschnitten davon. Sie ist damals noch als Messdiener in der lutherischen Kirche tätig und in der Schule wird sie gemobbt. Im Geheimen wünscht sie sich schon als Kind immer wieder, das Kleid ihrer Schwester anzuziehen. Und dieses Nicht-Zusammenpassen, würde ich jetzt mal sagen, von zugeordnetem Geschlecht und empfundenem Geschlecht, so eine sogenannte Geschlechtsdysphorie, die spürt Dana dann bis ins Erwachsenenalter rein.
Das klingt auf jeden Fall danach, als hätte sie sich nie Teil einer Gruppe gefühlt.
Das könnte wohl auch einer der Gründe sein, weswegen sie als Teenager rebelliert. Sie schwänzt die Schule, sie nimmt Drogen. Ja, und dann zieht sie von zu Hause aus, tritt in die Navy ein. Die Navy ist so Teil des US-amerikanischen Militärs, was eben auf Meer und Schifffahrt spezialisiert ist. Und da arbeitet sie damals als Elektronikexperte.
Und ich stelle mir das auch so vor, dass die Navy so eine Gruppe sein kann, ja, die man sich vielleicht auch aktiv sucht, wenn man bisher nie Anschluss gefunden hat.
Ja, aber so richtig gut scheint ihr da auch nicht zu gehen. Dana kämpft gegen ein Alkoholproblem und scheitert damals daran, auch zu heiraten. Für viele ist die Ehe ja ein Erfolg, ein gesellschaftlicher. Also sie will es versuchen, schafft es aber nicht, erreicht es eben nicht. Nach 3 Jahren lässt sie dann den Navy-Dienst auch hinter sich und zieht nach Orange County. Während dieser gesamten Zeit verstärkt sich dieses Gefühl der Geschlechtsdysphorie nur noch mehr. Im Orange County, da macht sie dann ihren Schulabschluss und merkt, wie viel Spaß sie am Unterrichten hat. Ja, sie ist sogar Mitglied im Schulausschuss und arbeitet in der Verwaltung der American Federation of Teachers, einer Lehrergewerkschaft. 1990 zieht sie dann zurück nach Nordkalifornien und bekommt da ihre Lehrbefähigung, also ist jetzt ganz offiziell Lehrkraft. Damals ist sie 35. Dana wird in der Zeit noch mit männlichen Pronomen angesprochen und auch so behandelt. Ihre Transition, die findet während ihrer Zeit an der Schule statt. Sie bekommt dann auch eine Stelle als Lehrkraft an einer Highschool, aber bekommt, also nehme ich jetzt schon mal vorweg, irgendwann tatsächlich dann auch Schwierigkeiten.
Ja, und ich finde, da gibt es bisher auch wenige Konstanten in ihrem Leben. Also sie wird gemobbt, haut von zu Hause ab, in der Navy ist sie nicht so happy. Ihre Versuche zu heiraten, die scheitern. Ja, und als sie dann endlich was gefunden hat, also den Beruf der Lehrerin, ja, da gibt es dann aber leider schon wieder Probleme.
Ja, stimmt. Und wir haben an der Stelle mit Absicht nicht nach Bildern aus dieser Zeit gesucht, weil, denke ich mir, Dana bewusst nicht wollte, ja, dass Bilder von ihr aus dieser Zeit veröffentlicht werden.
Ich verstehe auch, dass viele Menschen das sehen wollen. Gerade auf Instagram sieht man das ja häufiger. Und das kann auch für Transpersonen total empowernd sein, das zu sehen, so einen Weg der Transition mitzubekommen. Aber wir wissen einfach nicht, ob Dana das gewollt hätte und ja, gehen deswegen auch nicht auf ihr damaliges Aussehen ein.
In den nächsten Jahren wird Dana dann immer mehr zu der Dana, die auch eine Mörderin wird.
Die Transition. Ja, Dana hat nun diese Stelle als Lehrperson in Kalifornien angenommen und in dieser Zeit bekommt sie dann auch ganz offiziell die Diagnose Geschlechtsdysphorie. Marvin, du hattest das vorhin schon angesprochen. Das bedeutet, dass sie sich mit dem Geschlecht nicht wohlfühlt, das ihr bei der Geburt zugewiesen wurde. Also Dana wurde in einem männlichen Körper geboren, fühlt sich aber als Frau. Dana ist eine Frau. Mhm. Ja, und nach dieser Diagnose beginnt sie dann eine Hormontherapie in Vorbereitung auf eine geschlechtsangleichende Operation, die dann für das Jahr darauf geplant ist. Und kurz vor Ende des Schuljahres informiert sie dann auch die Schulleitung darüber. Und apropos Schule, Marvin, hattest du LehrerInnen in der Schule, die offen queer geoutet waren?
Auf gar keinen Fall. Aber es hätte, glaube ich, geholfen.
Total.
Oder? Wenn man irgendwie so eine Lehrperson hat, die das einem vorlebt und dann vielleicht auch ein bisschen anderen Kids was über queere Kultur erzählt, wäre stark gewesen.
Ja, und ich denke mir auch, also entgegen aller Statistik, also ich hätte es nämlich auch nicht und hätte es mir auch gewünscht, also insbesondere bei manchen Lehrerinnen hätte ich es mir gewünscht.
Welche Lehrerin jetzt genau?
Oh, ich hätte eine Kunstlehrerin, die ich ganz toll fand und da habe ich mich immer besonders angestrengt.
Okay, gut.
Ja, wir kommen aber zurück zu Dannas Fall hier. Bei ihr wurde nämlich auf jeden Fall eher schwierig damit umgegangen an der Schule. Ja, die Schulleitung bietet ihr nicht etwa Unterstützung an, sondern schickt dann an über 2000 Eltern einen Elternbrief, in dem es heißt, dass Dana Rivers zwar eine Geschlechtsumwandlung vornehme und dass einige aus moralischen Gründen beleidigen könne, sie aber durch Antidiskriminierungsgesetze geschützt sei. Heißt, es klingt wie so eine Entschuldigung, dass man sie nicht direkt entlassen könne. Ja, außerdem bekommt sie dann noch durch die Bezirksverwaltung die Auflage, nicht mit den SchülerInnen über das Thema zu sprechen.
Okay, ich finde, das klingt so, als würde sich die Schule davon distanzieren. Und ehrlich gesagt, ist das irgendwie auch nicht im Sinne von Antidiskriminierung, oder? Eine Person so bloßzustellen?
Absolut nicht, ja. Ja. Im Jahr 1999 dann, also Dana ist inzwischen 44 Jahre alt, lässt sie sich dann auch ihren selbst gewählten Namen, Dana Rivers, eintragen. Und es gibt dazu einen kleinen Beitrag in einer Zeitung, den ich gefunden habe, in der Dana von dieser Zeit erzählt, und dass sie sich schon als Kind immer mehr als Mädchen gefühlt habe und zum Beispiel mit so Spielzeug-Trucks nichts anfangen konnte, sondern eher eine Mutter sein wollte. Ist jetzt natürlich sehr stereotypisch, aber es sind Kinder und ist natürlich auch ein erstes Indiz damals schon für ihre Transidentität. Ja, und dann in diesem Jahr 1999, in dem wir gerade sind, wird sie dann als Lehrerin entlassen.
Ja, und die Reaktion darauf, ja, die wurde nicht von allen einfach so hingenommen, ne?
Ja, zum Glück nicht. Dana Rivers zählte vor diesem öffentlichen Coming-out von ihr, nämlich zu den beliebtesten LehrerInnen der Schule. Sie hat sich nämlich als Lehrerin immer für die Schwächeren eingesetzt, war Baseballtrainerin und hat sogar einen Preis für die inspirierendste Lehrerin bekommen. Ja, deswegen kannst du dir vorstellen, dass sich die meisten SchülerInnen auch danach sehr für sie eingesetzt haben. Davon erzähle ich gleich auch noch mal ein bisschen mehr. Aber die Eltern andererseits, die haben leider nicht so unterstützend reagiert. Ganz im Gegenteil. Die waren nämlich dagegen, dass Dana Rivers ihre Transidentität mit ihren Schülerinnen irgendwie thematisiert.
Ja, ich habe mir so ein Interview mit Dana angeschaut, November 1999, ARD-Magazin Brisant. Da sieht man Dana in so einer spießigen Bluse mit so einem Blumenmuster. Und Brisant hat damals halt wirklich auch so eine Story draus gemacht, ne? So mit der Überschrift, gefeuert wegen Geschlechtsumwandlung, würde man hoffentlich heute so nicht mehr machen. Und da siehst du aber auch, wie sie mit anderen Aktivistinnen und Aktivisten gegen ihre Entlassung demonstriert. Und das Schrägste ist ja, als diese Bilder entstehen, da ahnt ja noch niemand, dass Dana bald zur brutalen, dreifachen Mörderin werden wird. Dana als Transaktivistin. Naja, Danas Reaktion auf das Ganze ist neben den öffentlichen Auftritten übrigens auch eine Klage gegen die Schulbehörde wegen Diskriminierung. Der Fall landet aber nicht vor Gericht, sondern wird außergerichtlich geklärt. Und Dana bekommt eine Abfindung in Höhe von $150,000. Nach der ganzen Sache zieht sie dann nach San Francisco, um wieder als Lehrerin zu arbeiten. Außerdem macht sie eine geschlechtsangleichende OP. Sicherlich für sie eines der wichtigsten Ereignisse in ihrem Leben.
Und das klingt jetzt erstmal so, als könnte die Geschichte genau an diesem Punkt vorbei sein.
Ja, das wird heute noch ein paar Male vorkommen, aber wir können uns alle vorstellen, es passiert immer mal wieder was, kommen noch einige Zwischenstopps. Dana ist ab diesem Zeitpunkt als Transaktivistin tätig und spricht nach der Operation im Jahr 2001 auch öffentlich über die Hürden und die Diskriminierung, die sie erfahren hat. Und zu einem richtig guten öffentlichen Auftritt gehört damals in den USA dann auch ein Auftritt in der Oprah Winfrey Show, wo Oprah eben als Moderatorin mit unterschiedlichsten Menschen über ihre Stories spricht und die Themen, die Menschen bewegen. Und es gucken eine Menge Leute zu, ne?
Total. Also du hast damals eine richtig große Masse damit erreichen können.
Und neben solchen öffentlichen Auftritten will sie übrigens auch ein Buch veröffentlichen. Aber den Beruf als Lehrerin, den kann Dana irgendwie nicht ganz so hinter sich lassen, ne? Also richtet sie sich wieder mit einem Brief an ihre Kolleginnen und Kollegen, in dem sie von der Operation erzählt. Und sie schreibt auch, dass so etwas natürlich nichts an ihr als Person ändere und dass sie gerne wieder als Lehrerin arbeiten wollen.
Und wie mutig auch von ihr, ne? Ich meine, nachdem ihr letzter Brief ja so viel Gegenwind bekommen hat und diese Konsequenzen für sie hatte, hätte ich mich das vielleicht an ihrer Stelle nicht getraut.
Ja.
Wie war denn diesmal die Reaktion?
Glücklicherweise eine ganz andere Reaktion. Die Schulbehörde gibt diese Information wieder an alle raus. Aber diesmal reagieren nur 4 Eltern mit Protesten, in Anführungsstrichen. Ihre Schülerinnen und Schüler, die protestieren sogar zusammen mit anderen Lehrkräften vor der Schule und setzen sich dafür ein, dass Dana wieder eingestellt wird. Und ich finde das irgendwie einen total krassen, starken Schritt, ja, den die Teenager da machen. Darunter dann auch einige Jugendliche, die sie als Lehrerin nie hatten, aber sie dennoch wieder gerne als Lehrerin an der Schule haben wollen. Also ein starkes Engagement.
Es gab eine große Öffentlichkeit, die der Fall damals bekommen hat. Und das zeigt ja auch insbesondere, dass die Jugendlichen Dana als Menschen, also als gute Lehrperson schätzen, ganz unabhängig von ihrem Geschlecht. Mhm. Aber das sehen, wie gesagt, nicht alle so.
Naja, in dem Fall argumentiert die Schulbehörde, typisch für die USA, mit Religion. Also eine religiöse Schülerin sagt zum Beispiel, dass ein Mann im Kleid, super diskriminierend, aber dass ein Mann im Kleid eine Ablenkung im Klassenzimmer sei oder auch, dass Gott keine Fehler mache. Ein Vorstandsmitglied der Schulbehörde war gegen die Wiedereinstellung von Dana Rivers, argumentiert damit, dass die Schule keine Verwirrung bei den Schülerinnen und Schülern auslösen solle.
Ja, auch wieder ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ja. Wahrscheinlich auch, weil es ansonsten einfach kein logisches Argument dagegen gibt. Mhm. Und egal, ob man jetzt an Gott glaubt oder nicht, aber ich habe es immer so verstanden, dass Gott eigentlich alle Menschen liebt,
ja,
oder?
Ja, ich auch. Was viele Schülerinnen und Schüler nicht wissen, Dana tauscht das Blümchenkleid aus dem Brisant-Beitrag, von dem ich gerade erzählt habe, hin und wieder auch mal gegen eine Lederweste ein und sitzt auf einem Motorrad. Lass uns sprechen über
die Female Biker Gang. Du hast es gerade schon angeteasert, Marvin. Über Dana kommt irgendwann etwas heraus, was wahrscheinlich die wenigsten wissen. Ja. Ich habe dir ein Bild mitgebracht.
Endlich ein Bild im Podcast. So.
Was siehst du?
Also, man sieht eine Person in Lederkutte. Sie lehnt sich an so ein Motorrad, lächelt in die Kamera. Auf der Lederkutte erkennt man, glaube ich, eine rote AIDS-Schleife. Unter der Kutte erkennt man, dass sie nichts trägt. Also, cool, sexy, selbstbewusst. Starke, tolle Ausstrahlung auf dem Bild, würde ich sagen.
Ja, voll. Dana ist ab 2015 nämlich Mitglied einer Biker-Gang, die allerdings nur aus Frauen besteht. Ja. Also quasi eine Female Biker Gang.
Damit hat man jetzt vielleicht am wenigsten gerechnet.
Das war auch über Dana lange nicht bekannt, dass sie Teil dieser Biker Gang ist. Aber man muss sagen, dass es auf den ersten Blick vielleicht keine klassische Biker Gang war. Wie, ja zum Beispiel, man stellt sich dann die Hells Angels vor, die Bandidos. Die Gang hier, die heißt The Deviants. Mhm. Und das war wohl einfach eine Gruppe von Frauen, die gerne Motorbike fahren. Also die hatten fast alle zu dem Zeitpunkt Kinder, die Frauen, und unternehmen in der Regel lieber einen Ausflug zu Starbucks, als jetzt irgendwie Schutzgeld zu erpressen. Ja, und außerdem setzt sich die Gang noch für Benachteiligte ein, unterstützt zum Beispiel wohltätige Veranstaltungen. Einfach insgesamt so ein wilder Haufen von Frauen um die 50.
Ja, also auf der einen Seite so Moms, würde ich sagen, aber dann Lederkutten und Harley-Davidson-Motorräder. Wild auf jeden Fall. Lass uns aber mal über ein ganz interessantes Tattoo sprechen, nämlich den Schriftzug 1%. Also die 1 und das Prozentzeichen.
Mhm. Ja, das ist nämlich nicht eine schlechte Rabattaktion, sondern, ich wusste es vorher auch nicht, dieser Schriftzug 1%, der wird auch One-Percenter genannt. Und das Tattoo steht für 1% der BikerInnen, die sich nicht an die Gesetze halten. Und das ist eben typisch zum Beispiel für die Hells Angels. In anderen Worten, dieses Tattoo dient dann als so eine Art Erkennungszeichen für kriminelle Geschäfte. Am Ende ist es vielleicht nur eine Biker-Gang, aber für Dana vermutlich hat diese eine ganz wichtige Bedeutung, denn hier kümmern sich alle um die anderen. Übrigens ist das etwas, was Mitglieder der Gang auch immer wieder über die Deviants berichtet haben, also dieser große Zusammenhalt untereinander.
So, und diese Zugehörigkeit, diesen Zusammenhalt, den hat sie sich dann halt eben unter die Haut stechen lassen mit diesem Tattoo, würde ich sagen, ne?
Genau, und ja, und die Gang war am Ende vielleicht auch der einzige Ort, an dem sich Dana jemals zu Hause und akzeptiert gefühlt hat. Ganz schön traurig eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, insbesondere wenn man bedenkt, dass ja, sie diese Familie so lange nicht hatte. Und genau hier lernt sie dann im Februar 2016 Charlotte kennen.
Die Opfer.
Wir befinden uns jetzt im Jahr 2016 und Charlotte verbringt ein paar Mal Zeit bei den Deviants. Bei solchen Biker-Gangs werden Interessentinnen und Interessenten, die noch nicht ganz so fest dabei sind, Hangarounds genannt. Also hängen dann halt mit denen so rum, so würde ich es jetzt mal frei übersetzen. Und das war sie eben. Und sie sagt, es wurde ihr dann aber irgendwann zu politisch in der Gang. Würde sagen, wurde ihr zu kriminell, zu heavy vielleicht mal so übersetzt. Also scheinbar doch nicht so harmlos wie gedacht am Anfang, ne? Aber Charlotte selber war interessant drauf, würde ich sagen. Zumindest soll sie 2016 im Oktober noch in einen Faustkampf verwickelt gewesen sein mit einer Frau, mit der sie gemeinsam Cannabis angebaut haben soll. Aber ich will nochmal genauer darauf eingehen, wer die Opfer jetzt genau waren. Beim ersten Opfer handelt es sich nämlich um Charlotte, eine Businessfrau, Veteranin der US Air Force, Teil des amerikanischen US-Militärs, das sich so auf Luft- und Raumfahrtoperationen spezialisiert.
Das heißt, ja? Es gibt eine Parallele zu Dana, ne? Die hatte doch auch was mit einer Spezialeinheit des Militärs zu tun, ne?
Genau, und vielleicht haben die beiden sich deswegen auch so gut verstanden. Wissen wir jetzt aber natürlich nicht sicher. Die anderen beiden Opfer waren Charlottes Ehefrau Patricia und Benny, der Adoptivsohn der beiden. Patricia war fast 10 Jahre lang Gebärdensprachendolmetscherin, aber ja, ist dann irgendwann eben nur noch teilpensioniert tätig. Und Benny, der Adoptivsohn von Charlotte und Patricia, war 19 und hatte im Jahr der Tat gerade seinen Abschluss an der Highschool gemacht. Wie sehen die drei aus? Wir haben mal ein Bild mitgebracht.
Ach, erstmal auf den ersten Blick sieht so farbenfroh aus. Ja. Also Patricia ist links, ne? Charlotte ist rechts. Mhm. Also die beiden Frauen sind auf jeden Fall bunt gekleidet. Und der Sohn in der Mitte, okay, der sieht eher aus, als würde er gerade aus der Kirche kommen mit so einem feinen Anzug.
Stimmt.
Lila Krawatte. Wer steht in der Mitte, größer und umarmt die beiden Frauen.
Mhm.
Und Patricia links, würde ich so ein bisschen, wenn wir wieder in Kategorien denken, als Butch. Also eher maskuline Frau einordnen.
Ja. Mhm.
Aber ja, das ist jetzt nur so der erste Eindruck.
Ich finde aber ein happy Familienfoto.
Ja, also alle lachen und sehen sehr glücklich aus.
Ja, richtig cute. Benny ist adoptiert aus Westafrika. Genau, und Charlotte und Patricia hatten aber insgesamt noch 2 weitere Kinder, einen anderen Jungen und noch ein Mädchen.
So, kommen wir mal zu Dana zurück. Und die Frage, die sich mir stellt, also wie gut kannte Dana die drei? Also Charlotte, Patricia und Benny?
Ja, Dana kennt zu dem Zeitpunkt, an dem wir uns befinden, also 2016 vor allem Charlotte. Die Freundschaft der beiden wird so ein bisschen als on-off beschrieben. Sie kennen sich also ganz gut. Aber spätestens ab dem Moment, als Charlotte bei den Deviants austritt, ist es wohl etwas unterkühlter zwischen den beiden. Patricia und Benny kennt sie vermutlich nur von Erzählungen, aber nicht persönlich.
Also klingt jetzt erstmal nach einer richtig lieben kleinen Familie, wie man sie in so einem Hollywood-Film finden könnte.
Ja, zwischen Patricia und Charlotte war es allerdings nicht immer nur lieb und perfekt und Hollywood, würde ich sagen. Angeblich hat es in dieser Zeit auch mal heftig zwischen beiden gekriselt und sie haben sich gegenseitig wohl auch betrogen. Vor Gericht wird Charlotte später als aggressiv, sprunghaft, unberechenbar und gewalttätig beschrieben. Wie auch immer, die Familie hatte trotzdem Träume, Wünsche, Zukunftspläne, klar. Benny hatte zum Beispiel noch den Plan, irgendwann als Krankenpfleger oder Friseur zu arbeiten. Und wer weiß, ne, wie sich Charlotte und Patricia noch weiterentwickelt hätten. Aber diese ganzen Zukunftsmöglichkeiten, diese Wünsche und Pläne, die werden am Abend des 11. November 2016 erstickt.
Die Morde. Ja, es ist der 11. November 2016 und die Nacht in Auckland ist recht mild und klar. Also Auckland, das ist etwa so eine Viertelstunde von San Francisco entfernt. Und die Nachbarschaft Dunbar Drive, die liegt ruhig und schläfrig in der Nacht, als plötzlich aber mehrere Schüsse dumpf die Stille der Nacht zerreißen. Und kurz darauf folgen weitere Schüsse. Und aus der Garage des Hauses der Familie Charlotte und Patricia züngeln Flammen, als die Polizei und die Feuerwehr gegen 12:30 nachts am Haus ankommen. Vor dem Haus steht ein Motorrad der Marke Harley-Davidson und der Schlüssel steckt in der Zündung. Eine Frau in einem schwarzen T-Shirt, Jeans und schwarzen Boots kommt aus dem Haus herausgestolpert. Auf dem Kopf trägt sie einen Motorradhelm mit offenem Visier. Sie ist blutüberströmt Ein Polizist fordert sie dann auf, die Hände zu heben und sich auf den Boden zu legen. Es ist Dana Rivers.
Ja, klingt total dramatisch. Wie kam es dazu?
Ja, den genauen Ablauf des Abends, den kann man nicht ganz im Detail rekonstruieren. Was wir wissen ist, dass Dana früher am Abend noch auf einem queeren Female-Only-Festival gesehen wird und total sauer ist, als sie davon ausgeschlossen wird. Verständlich, ja. Daraufhin verlässt sie dann aufgebracht das Festival. Und im Laufe des Prozesses, der diese Tat später aufklären soll, ist die nächste gesicherte Information dann der Notruf, den ein Nachbar um 0.21 Uhr absetzt, nachdem er mehrere Schüsse gehört hat.
Dieser Ablauf klingt total weird. Dana möchte irgendwie Teil eines Safe Spaces sein, ne, auf dem Festival, bekommt das dann verwehrt und begeht direkt danach diese Morde an einem queeren Ehepaar und deren Sohn.
Ja, ich werde jetzt erstmal vorher noch mal ein bisschen genauer auf den Vorgang der Morde eingehen. Wenn das jemand gerade nicht hören kann oder möchte, sollte jetzt ein paar Minuten vorspulen. Also, Dana kommt wuterfüllt an dem Haus der Familie an und dringt ins Schlafzimmer von Charlotte und Patricia ein. Dort erschießt sie beide im Schlaf mithilfe eines Schalldämpfers, also damit die Schüsse nicht so laut sind. Und dann sticht sie über 40 Mal auf Charlotte ein und erschießt kurz darauf auch Benny, den Sohn der beiden. Und Charlotte ist zu dem Zeitpunkt 56, als sie stirbt, Patricia 57 Jahre alt und Benny gerade erst 19 Jahre alt.
40 Mal auf eine Person einstechen, haben wir ja hier im Podcast auch schon gelernt. Übertötung nennt man das, ne?
Ja, das hat auch der forensische Psychologe so gesehen, der dann im Rahmen des Verfahrens die Tat und die Motive analysiert und begutachtet hat. Übertötung, das ist uns schon ein paar Mal bei Queer Crimes begegnet. Also das beschreibt das Vorgehen von einer Täterin, bei der über das nötige Maß hinaus Gewalt angewendet wird. Also hätten ja die Schüsse bereits zum Töten gereicht, aber Dana sticht danach noch mehrmals auf Charlotte ein, mehrfach sogar ins Gesicht. Ja, dabei geht es oft nicht nur um das Töten allein, sondern oftmals ist diese Übertötung ein extremer Ausdruck von Gewalt und Brutalität. Das kann dann zum Beispiel darauf hinweisen, dass es zwischen TäterInnen und Opfern eine Verbindung gab. Ja, weil diese Fälle halt oft geprägt sind von starken Gefühlen.
Ja, vor allem so dieses im Schlafzimmer, im eigenen Schlafzimmer Personen ermorden, finde ich, hat irgendwie so eine ganz komische Nähe. Auch, dass sie Charlotte mehrmals ins Gesicht sticht. Hassrausch, würde ich hier sagen, ne?
Ja.
Wie geht's weiter?
Benny, dem Dana in die Brust schießt, der rettet sich noch irgendwie auf die Straße und bricht dann aber dort zusammen. Und in dieser Zeit ist die Polizei auch schon unterwegs und kommt gerade an, als aus dem Haus noch ein lautes Geräusch kommt. Und wenige Sekunden nach dem Geräusch tritt Dana dann blutüberströmt aus der Haustür. Außerdem hat sie eine schwarze Lederweste an, die laut der Staatsanwaltschaft Charlotte gehört. Und ganz besonders auffällig, sie hat blaue Gummihandschuhe an. Und an einem Finger ist der auch eingerissen. Und ein Polizist fordert Dana dann auf, ihre Hände zu heben und fragt, was ist hier los? Und Dana erklärt ganz ruhig, sie sei nur gekommen, um das Motorrad ihrer Freundin abzuholen. Es hatte ein Gasleck, sagt sie, und ich habe ihr nur gesagt, dass ich jetzt gehe. Tür schließen, ins Bett, das ist alles.
Gut, blutüberströmt ist das natürlich nicht so glaubwürdig.
Ja, und die Polizei drängt sie dann auch darauf hin, sich auf den Boden zu legen. Sie gehorcht, doch dann sagt sie plötzlich, da drinnen brennt es. Und fügt dann hinzu, im Haus sind zwei Personen. Sie sind tot.
Gut, fragt man sich, wo kommt das Feuer plötzlich her?
Ja, das hat Dana gelegt, um ihre Spuren zu verwischen. Und die Feuerwehr kann das Feuer dann aber zum Glück recht schnell löschen und so tatsächlich auch einige Beweismittel sicherstellen. Bei Dana werden dann eine Pistole, Munition und mehrere Schlagringe gefunden. Im Garten liegt ein blutiges Feuerzeug und neben den beiden Leichen im Schlafzimmer wird außerdem ein Revolver gefunden sowie 5 abgefeuerte Patronenhülsen. In den Satteltaschen des Motorrads tauchen außerdem ein blutiges Messer, Marihuana und einige technische Geräte aus dem Haus auf. So viel zur Tat. Aber ja, jetzt drängt sich die Frage auf, warum hat sie denn getötet?
Also ich glaube schon, dass ein Grund wirklich sein könnte, dass Dana sich so mit den Deviants identifiziert hat, dass sie es persönlich genommen hat, als Charlotte sich abwendet. Vielleicht will sie sich rächen, vielleicht war sie auch in sie verliebt. Alles Mutmaßungen, wissen wir nicht.
Das macht es auch schwierig, also insbesondere die Motive zu rekonstruieren, wenn man kein ausführliches und aufrichtiges Geständnis hat. Also vor Gericht wird davon ausgegangen, dass das Motiv vor allem die Verbundenheit zu der Biker Gang The Deviants ist und dementsprechend dann ein Vergeltungsschlag. Dann wird noch spekuliert, frauenfeindliche Motive. Ich finde es eher abwegig. Eine Aktivistin, in Anführungszeichen Aktivistin, ja, die geht davon aus, dass Dana ein Hassverbrechen begangen hat und frauenfeindliche Motive hatte. Die äußert sich dann übrigens auch öffentlich transfeindlich, misgendert Dana auch ganz bewusst und begleitet den Prozess auf einem Blog.
Vielleicht wird aber so ein Racheakt auch von der Gang verlangt.
Ja, und das sagt auch die Staatsanwaltschaft, also dass sie von einem Vergeltungsschlag ausgehe. Und die Chefin der Deviants, die hat Charlotte per Nachricht wohl auch gedroht, nach dem Motto, verlässt du uns, machen wir dich kalt. Außerdem bringt die Staatsanwaltschaft an, dass Dana sehr stolz auf die Deviants und ihre Verbindung dorthin gewesen sei. Und nach dem Morden, ja, vielleicht auch eine höhere Stellung innerhalb der Reihen innehatte. Also das spricht schon alles ziemlich für das Motiv Vergeltung. Und das vermutlich auch aus dem Grund, dass sie ernsthaft hinter den Werten der Biker-Gang stand.
Der Prozess.
10. Oktober 2022, da beginnt der Prozess von Dana Rivers. In der Zwischenzeit ist sie in Untersuchungshaft.
Die Transidentität von Dana, die spielt im Prozess natürlich auch eine Rolle. Danas Anwältin beantragt, dass alle ihre Mandantin mit ihren weiblichen Pronomen anzusprechen haben, also sie, ihr. Und ja, so muss es auch in den Akten gemacht werden und das ordnet das Gericht dann auch an, völlig zu Recht. Vor Gericht wird es dann auch gemacht, aber in der Öffentlichkeit sieht es anders aus. Wir haben gerade schon über diese Aktivistin gesprochen, die Dana auf jeden Fall systematisch mit männlichen Pronomen angesprochen hat.
Außerdem stellt die Anwältin einen Antrag, dass im Prozess keine Bilder von vor Danas Transition der Jury vorgelegt werden dürfen.
Ich vermute, um sie nicht zu diskreditieren. Und dann natürlich auch nicht, um zu sehr darauf rumzureiten, wie Dana mal ausgesehen hat.
Der Richter Scott Patton, der sieht das Vorgehen von Dana übrigens als geplant und durchdacht an. Und schließt eine Tat aus Affekt, wie man das nennt, beziehungsweise eine spontane, unwissende Tat aus. In ihrem Schlussplädoyer betont Danas Verteidigerin, dass Dana vor der Tat größtenteils das Leben einer aufrechten Bürgerin geführt habe, obwohl sie natürlich so ihre Höhen und Tiefen gehabt hätte. Da gab es aber einen Tiefpunkt, als sie aus dem Schuldienst suspendiert worden war. Sie wurde oft nicht als die Person angenommen, die sie war, so heißt es da in diesem Plädoyer. Die Geschworenen ziehen sich zurück und befinden Dana Rivers für den Mord an Charlotte, Patricia und Benny schuldig.
Die Verurteilung. Marvin, es ist wieder Zeit für ein Bild.
Ja.
Wir haben ja Dana vor Gericht. Was
genau,
siehst du?
Wird aus dem Gerichtssaal, vermute ich mal gerade, gerollt. Sitzt also in so einem Rollstuhl, trägt eine typische Maske, wie wir sie aus der Corona-Zeit auch kennen. Ihre tätowierten Hände sieht man, in denen hält sie so eine gelbe Mappe. Sie ist auf jeden Fall auch schon ein bisschen älter, Oberteil rot, Hose rot-weiß gestreift, die Haare so grau zu einem Zopf nach hinten gebunden. Ja, so kann man sie beschreiben. Wie alt ist sie auf dem Foto?
Also bei der Urteilsverkündung ist sie 68 Jahre alt. Und genau. Der Richter verurteilt sie dann zu einer Gefängnisstrafe von über 150 Jahren ohne Aussicht auf Bewährung. Ihre Anwältin legt dann am Tag darauf einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens ein. Dieser wird allerdings vom Richter abgelehnt. Das heißt in anderen Worten, Dana wird auf jeden Fall für den Rest ihres Lebens hinter Gitter bleiben. Und bei der Urteilsverkündung hat der Richter auch nochmal betont, dass das für ihn die abscheulichste Tat war, mit der er in 33 Jahren Strafjustiz zu tun hatte. Und das Strafmaß, das soll das noch einmal ganz besonders abbilden. Anders als in Deutschland steht in den USA ja vor allem die Sühne im Vordergrund und nicht etwa Resozialisierung oder eine zweite Chance für den Verurteilten. Ich würde gerne auch noch mal einmal kurz auf die Opferperspektive eingehen, denn die Opfer dieser Straftat waren neben den Ermordeten natürlich auch die Hinterbliebenen, die ein oder mehrere geliebte Menschen verloren haben. Und so sagt der Bruder von Patricia auch, als Dana Rivers meine Schwester tötete, war das, was meine Familie zusammenhielt, weg.
Ja, klar. Man könnte eigentlich glauben, das Ganze sei jetzt hier zu Ende, aber Dana Rivers bleibt noch viel länger in aller Munde. Wir sprechen über
Trans im Gefängnis.
In den USA gibt es seit 2021 ein Gesetz, das es trans-, inter- und nicht-binären Personen ermöglicht, bei einer Haftstrafe so untergebracht zu werden, dass es ihrer Geschlechtsidentität entspricht. Das Gesetz heißt Senate Bill 132. Und genau aus diesem Grund konnte also Dana die Verlegung in ein Frauengefängnis beantragen. Allerdings fordert eine Organisation jetzt, dass sie in einem Männergefängnis untergebracht wird. Und diese Organisation heißt Keep Prison Single Sex USA. Und die setzen sich dafür ein, dass Menschen so in Haft untergebracht werden, wie das Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Also ich finde, dass Menschen es verdient haben, erstens so angesprochen zu werden und auch untergebracht zu werden im Gefängnis, wie sie es wünschen. Ich meine, es geht hier nicht um irgendeine Spa-Behandlung, sondern einfach darum, dass man sich im Rahmen der Haftstrafe dennoch wohlfühlt, insbesondere was die eigene Identität angeht.
Ja, und damals postet diese Organisation auf Twitter, Dana sei ein mörderischer, gewalttätiger Mann, der es auf die weiblichen Häftlinge abgesehen habe.
Ja, das ist...
Eher nicht, glaube ich, ne? Also...
Absurd. Ja. Und klingt auch sehr nach dem Argument, das viele transfeindliche Aktivistinnen anbringen, nämlich, dass Umkleidekabinen für Frauen nicht sicher seien, wenn sich da auch Transfrauen umziehen. Ja.
Mhm.
Ist natürlich Quatsch und wird oft dann gebracht, diese Argumentation, um eine transfeindliche Haltung zu maskieren. Ich kann immer nur den Tipp geben, sprecht mit Transmenschen, hört euch ihre Geschichten an und dann versteht man auch, dass niemand so eine Transition einfach nur so aus Spaß durchläuft.
Schön gesagt.
Ja, und laut dem Gesetz, von dem ich gerade gesprochen habe, muss dann immer von Fall zu Fall unterschieden werden, in welchem Gefängnis sich die Person am wohlsten fühlt.
Mhm.
Und das wäre bei Dana ja das Frauengefängnis.
Die Daily Mail, die schreibt auch, dass Dana im Knast wohl durchdreht. Sie terrorisiert hier Mitinsassinnen. Ja, kann man sagen, ist eine psychische Ausnahmesituation und hat natürlich gar nichts mit Transsein zu tun. Wie das jetzt heute aussieht, ob sich das irgendwie verändert hat, wissen wir nicht. Aber wie sieht denn das in Deutschland aus, wenn man als Transfrau in Haft muss?
Es ist gar nicht so einfach, das zu sagen, weil das von Bundesland zu Bundesland immer unterschiedlich ist. Also trans-, inter- und nicht-binäre Personen, die die Geschlechtsidentität noch nicht eingetragen haben oder das vielleicht auch gar nicht wollen, dafür gibt es ja auch Gründe, die werden für die Haft nach dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht zugeordnet. Das Land Berlin ist gerade ein Bundesland, das sich darum bemüht, das zu ändern.
Mhm.
Das ist eine riesige Herausforderung, denn in deutschen Gefängnissen dürfen sich männliche und weibliche Inhaftierte nicht begegnen. Anders sieht es dann aus, wenn das Geschlecht schon als solches offiziell eingetragen wurde. Dann soll laut Gesetz auch danach inhaftiert werden. Das ist aber gerade bei Transfrauen oft nicht der Fall. Die werden oft in Männergefängnissen untergebracht, was natürlich ein hohes Risiko an Gewalt mit sich bringt. Manchmal werden dann Transfrauen in Isolationshaft untergebracht, weil man ansonsten keine andere Möglichkeit hat. Und das ist eigentlich nicht zulässig und bringt nur unnötige psychische Belastung mit sich. Außerdem kommt noch hinzu, dass in der Haft oft der Zugang zu den Hormonbehandlungen erschwert wird, was ganz klar gegen das Recht auf medizinische Versorgung geht.
Wir sind am Ende dieser Queer Crimes-Folge. Irina, wie fühlst du dich mit dem Fall?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich die Brutalität von Dana Rivers richtig erschrocken hat. Die Brutalität der Tat und insbesondere, was so schwierig ist, weil es nicht so nachvollziehbar ist. Also wir kennen die Motive halt von ihr nicht richtig und das macht mich betroffen und ich versuche mich dann immer in die Lage der Angehörigen zu versetzen. Das ist ja dann nochmal besonders schlimm, nicht zu wissen, ja, warum hat sie denn überhaupt getötet?
Ja.
Wie geht's dir?
Ich fand jetzt diesen Schluss wahnsinnig wichtig, weil man dann eben merkt, ja, unsere Gesellschaft verändert sich gerade, ist viel miteinander im Austausch, auch im hitzigen Austausch. Aber ich finde das stark, dass wir darüber nachdenken, ja, wie transidente Menschen eben menschenwürdig im Knast unterkommen. Muss natürlich noch viel getan werden, aber ich finde es immer ganz schön, wenn wir hier bei Queer Crimes merken, ah, es ist ein Anfang gemacht. Das finde ich dann immer...
Es wird drüber diskutiert,
ja,
in der Gesellschaft.
Das, genau, und das finde ich immer eine gute Botschaft.
Und wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch, Tatort Geschichte. Und beim Thema Geschichte denken wir vielleicht an bestimmte Jahreszahlen, an besondere Orte oder an besondere Persönlichkeiten wie Königinnen oder Prinzen. Was wir aber meistens nicht sofort im Kopf haben, sind Verbrechen und blutige Mordfälle. Und davon gab es in der Geschichte jede Menge. Bei meinen Kollegen Niklas Fischer und Hannes Liebrand geht es genau um diese dunkle Seite der Geschichte. Die beiden Historiker reden darüber in ihrem Podcast Tatort Geschichte. Da geht es zum Beispiel um den jungen Stalin, der auch als Bankräuber aktiv war, oder um Magda Goebbels, die mit der Automarke BMW verbandelt ist. Hört doch mal rein, die Folgen sind nicht nur spannend, sondern auch ziemlich lehrreich. Tatort Geschichte gibt's in der ARD Audiothek.
Queer Crimes. Transaktivistin und Mörderin. Dana Rivers.
Und das war Queer Crimes, der Podcast rund um Verbrechen aus der queeren Community. Ihr wollt mit uns ins Gespräch kommen? Was sagt ihr zu dem aktuellen Fall? Welche Verbrechen beschäftigen euch? Gibt's Fragen, Wünsche, Anmerkungen? Schreibt uns einfach an queercrimes@mbr.de.
Ja, und Queer Crimes sind nicht nur wir, sondern auch viele andere tolle Menschen. Redaktion Nastassja von der Weiden, Autorin Fia Meissner. Fact-Checking hat Jonas Grünwald gemacht und verantwortlich ist Olivia Gattermann.
Und Queer Crimes ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks. Marvin, das war ein bewegender Fall heute.
Stimmt, bis zur nächsten Folge. Ciao.
Tschüss.
ARD